Und ich kann mich nur erinnern, das hatte so nach einem Tag, hatte das so 1 Million Views. Und ich war so, krass, fuck, ich muss das jetzt auch gucken. Und dann haben die beiden einen Podcast im Metaverse gemacht, was einfach impliziert, eigentlich macht Lex Fridman die immer persönlich, einfach weil man so viel besser in die Tiefe gehen kann, miteinander sprechen kann, sich gegenüber sitzt. Aber die haben den jetzt getrennt voneinander gemacht, hatten beide so eine Brille auf, haben sich eingescannt und dann sieht man einfach in diesem Bildschirm, wo die so schwarzer Hintergrund und man sieht einfach nur die beiden Avatare sich so gegenüber sitzen und die sehen halt verblüfft, also super echt aus. Ich glaube, wir unterschätzen, was für eine Power das haben kann und jemand wie Mark Zuckerberg treibt sowas halt einfach voran. Jetzt kann man sagen, gut oder böse.
GM, W3-Freunde, Marvin hier mit einer frischen Dosis Web3-Goodness. Nee, nicht nur Web3-Goodness, sondern wir reflektieren zu AI, zu Metaverse, zu den neuesten Web3-Trends und haben auch sehr intensiv darüber gesprochen, was wir überhaupt über die letzten 90 Folgen alles durchgegangen sind, welche Folgen am besten ankamen, welche unsere Lieblingsfolgen waren und wie wir auch mit dem Format in die Zukunft schauen. Und dabei ist euer Feedback unglaublich wichtig. Wir sprechen in dieser Folge gerne, aber ich sage es auch hier nochmal. Schreibt uns auf LinkedIn, sagt uns, was ihr euch wünscht und gönnt euch diese Folge. Ich glaube, es wird euch taugen. See you on the other side. Cheers. So, da sind wir wieder. It's been a while.
Es ist, wir haben vorhin geschaut, ich glaube 4 Wochen her, seit wir uns das letzte Mal zumindest in diesem Format gesehen haben. Vielleicht auch so, ich glaube, wir haben uns nicht zwischendurch nochmal, außer auf der Vision, wirklich gesehen.
Es war eine intensive Zeit, ja. Ich war in New York bei der letzten Folge, Lufthansa, ja, mit der NFT-Ticketing-App, Reward-Programm. Und du warst in den letzten Vorbereitungen für die Vision. Und da kamen wir nicht mehr dazu, Folgen zu recorden. Ich weiß noch, wir haben dann gesagt, ey, guck, wir machen dann auf der Konferenz uns einfach eine Folge live. Dann war es 18 Uhr am zweiten Konferenztag. Wir gucken uns an, ja.
Ja, ich weiß, wir waren noch so, wollen wir jetzt noch recorden? Puh. Schwierig im Sinne von, man war einfach so fertig am Ende und man hätte das zumindest nicht so qualitativ hochwertig umsetzen können, wie ich finde. Und drumherum wurde auch schon gefühlt alles abgebaut. Die Ruhe hätten wir dann auch nicht gehabt, auch wenn es schade ist. Aber dafür haben wir uns wahrscheinlich jetzt umso mehr zu erzählen.
Plus, wichtiger Fakt, es standen aber auch 10 Leute in der Schlange, die mit dir noch ein Foto wollten.
Oh.
Also, das hat alles auch nicht einfacher gemacht. Aber du bist gefragt, Vicky, du warst gefragt und bist weiterhin gefragt. Was ging denn bei dir ab, so die letzten 3 Wochen seit der letzten Folge?
Also ja, klar, die W3 Vision haben wir durchgezogen. Es war wieder eine unglaublich spannende Erfahrung. Es war eine andere Erfahrung, weil anders als letztes Jahr mussten wir halt nicht selber auf der Fläche alles aufbauen. Wir waren trotzdem sehr operativ unterwegs. Ich habe mich da, glaube ich, auch gefühlt im Nachgang irgendwie in einem LinkedIn-Post oder Newsletter entschuldigt. Es ist irgendwie schade, wenn du eine Konferenz für die Community machst, aber selber absolut keine Sekunde hast, um dich halt wirklich in-depth mit der Community zu unterhalten, weil du halt von A nach B rennst und für gewisse Dinge verantwortlich bist. Und das ist dann immer super schade. Aber solange alle anderen Spaß haben, hat man erstmal alles richtig gemacht. Und irgendwann werde ich dann wahrscheinlich auch in der privilegierten Position sein, mich auch mal mit Leuten hinzusetzen. Also das war ein voller Erfolg für uns, haben auch echt cooles Feedback bekommen von den Partnern und Speakern und danach habe ich, glaube ich, erstmal einen Tag gar nichts gemacht und dann ging es zurück nach Berlin und dann hieß es halt aufräumen. Wie es halt so ist, du schließt ein Projekt ab und musst erstmal wieder alles über den Haufen werfen und alles neu rekonstruieren. Wir machen das ziemlich oft so, dass wir behalten Prozesse nicht die ganze Zeit bei, sondern wir challengen die immer und nach der Vision ein Kapitel zu, jetzt wieder irgendwie 1000 neue Sachen aufmachen und nochmal von vorne anfangen. Das heißt, das war erstmal eine Woche lang top of mind und dann bin ich nach Frankfurt, nach Prag zu einem Auftritt, nach Berlin zurück, dann wieder nach Frankfurt und dann war ich jetzt die letzten paar Tage auf Mallorca, beruflich, muss ich dazu sagen, und bin seit gestern wieder hier. Also es ist viel irgendwie unterwegs gewesen, viele neue Eindrücke gesammelt. Und jetzt muss ich mich um unser W3-Hub kümmern. Das ist jetzt mein neues, sehr, sehr großes Riesenbaby. Was ging bei dir?
Richtig stark. Letztes Mal war ich noch in New York im Tanktop und habe hier Creator-Goodies gegessen, von Prime zu Feastables. Mhm. Das war cool, war eher ruhig und dann ging es auch zurück an die Arbeit. Klar, Notus, Agenturgeschäft lief weiter, da auch Vorbereitung für die Konferenz, wo wir auch eine Booth hatten. Und auf der Konferenz ist mir eigentlich das Gleiche klar geworden. Und zwar, du denkst, du gehst jetzt physisch dahin und hast endlich mal Zeit, mit allen zu quatschen. Und du bist dann da und dann sagt jemand Hi. Ich habe auch ein paar Leute gehabt, große Shoutout wieder an Sascha Rinklev, der dann Hi sagt, ne, vor Ort. Endlich sieht man sich mal persönlich, hört einen Podcast schon lange. Man sagt Hi und schon muss ich aber zur nächsten Person rüber oder zur Booth rüber und dann hat man gar nicht die Zeit gehabt, dann nur mal 10 Minuten sich hinsetzen und zu quatschen. Also einerseits hast du diese physische Komponente und diesen Klassentreffen-Effekt, aber im gleichen Zuge, je nachdem, wie viel du auch selber vor Ort machst, kommst du trotzdem kaum dazu, in die Tiefe zu gehen mit den Menschen. Oder wenn du dann mit jemandem mal in die Tiefe gehst, 30 bis 60 Minuten quatschst, boah, dann kannst du das noch ein, zwei Mal machen, dann ist der Tag durch zwischen den ganzen
Ja.
anderen Aktivitäten. Also das war so auch eine Realisation vor Ort. Hat trotzdem mega viel Spaß gemacht, war gut, einfach nur die Leute zu sehen und es gab dann auch ungeplante Catch-ups mit spannenden Leuten und danach jetzt eben auch viel aufarbeiten und viel auch priorisieren, die Quartalsplanung, was steht bis Ende Jahr noch an, was ist realistisch und natürlich auch im Kontext des Podcasts von uns beiden, jetzt auch mit einer kleinen Verschnaufspause, nochmal zu überlegen, zu challengen, wohin geht die Reise? Worüber sprechen wir? Was wollen wir damit machen? Wir sind jetzt bei bald fast 100 Folgen W3 Talk. Ist crazy. Vor
Ja.
1,9 Monaten, Januar 2022, sind wir gestartet. Bald 2 Jahre.
Das
Und
ist so krass.
ja, und was wir gesehen haben, ist wirklich diese Slow and Steady Growth. Und dass die Benefits für uns beide, aber auch für unsere Companies, also gerade W3 Fund und Notus, natürlich auch top waren die letzten 1, in 9 Monate, Jahre, sorry. Was mache ich hier mit diesen Kommastellen? Weil als ein
1,9 ist auf jeden Fall eine gute Zahl, die man benutzen kann.
kommt hin. Weil einerseits haben wir ein Medienprodukt, was wir nach außen tragen können. Also alleine schon dieser Proof ist mega wertvoll. Wir konnten spannende Leute interviewen, wo wir dann auch die Geschäftsbeziehungen vertieften. Wir haben aber auch Leute, die zuhören, ihr, die zuhört, wo wir zum Teil gar nicht checken, was das alles für Menschen sind. Und erst, wenn man mal persönlich spricht oder jemand das erwähnt in einem Call, realisiert man, dass das doch auch eine gewisse Reichweite hat und eine gewisse Tiefe auch erzeugt auf der Hinsicht. Mir hat es auch schon Kunden gebracht für die Agentur. Ich habe die jetzt auch schon Partner gebracht und Einladungen. Gewisse LPs hören das. Also, das sind alles die Benefits. Dazu kommt auch, dass die Zuhörerschaft slow und steady gewachsen ist. Und jetzt sind wir so an dem Punkt, wo wir sagen, okay, wir reflektieren gerade, was auf der Konferenz abging und so, was ist the state of Web3? Was war die ursprüngliche These mit dem Podcast? Und worauf fokussieren wir uns in der Zukunft? Wo wollen wir hinkommen? Und inwiefern beeinflusst das vielleicht auch das Format oder worauf wir uns fokussieren? Genau, also so viel zu meinem Update, aber gerade auch vielleicht so der Übergang zum Podcast-Thema als solches. Was mir unglaublich viel gebracht hat, unglaublich viel Spaß gemacht hat und jetzt, glaube ich, eben eine gute Zeit ist, um mal in sich zu gehen und zu überlegen, wie geht's weiter, was machen wir damit? Und da haben wir gestern auch nochmal dazu gequatscht, aber kannst ja vielleicht du mal deine Sicht auch schildern, Vicky, so zum Thema Podcast und wie du dann auch so die Thematik und das Format siehst.
Ja, erstmal sehr, sehr gut angestoßen und zusammengefasst, was gerade bei uns Status Quo und Top of Mind ist. Ich glaube, das ist, ich meine, wir haben das vor 1,9 Jahren angefangen, mit so ein bisschen der Intention über, eigentlich war es damals noch so NFT-News. Also wir haben halt wirklich, wenn man zurückschaut, ganz am Anfang so super viel über NFT, nicht mal Use Cases, sondern NFT-Projekte, wirklich sehr native Projekte gesprochen. Das waren die Updates. Wir hatten immer so die Headlines und das war eine Zeit, in der auch echt sehr, sehr viel los war. Es ist immer noch viel los. Es hat sich einfach nur sehr stark geschiftet, über was wir sprechen. Also an alle, die uns schon ein bisschen länger verfolgen, haben es wahrscheinlich gemerkt, so man geht von NFT-Project bis hin jetzt auf einmal zu so diesen Industry-Use-Cases, viel mehr Brand-Focus, dann ist immer ein bisschen AI noch mit dabei und einfach Topics, die auf Marvins Seite auch einfach immer spannender werden. Wir hatten mal irgendwie Deep Dive in Newsletter-Growth und es hat immer so verschiedene Komponenten und Faktoren, die jetzt damit reinfließen. Und das finde ich persönlich super spannend, weil es sich so anfühlt, als würden wir einfach beide aus unseren Branchen zusammenkommen in der Mitte und einfach erzählen, was da gerade abgeht. Mit dem Hintergrund wiederum, dass wir einfach relativ jung sind und immer noch so dieses Gen Z, sehr, sehr junge Millennial-Thematik mit reinbringen. Und das ist einfach Tech und Culture. Und das ist tatsächlich schon ein krasser Shift von NFT-News bis hin dahin, bis hin zu dem Punkt, wo wir jetzt sind. Und da haben wir halt gestern angedockt und überlegt, vielleicht ist es etwas, was man ein Stück weit rebranden muss und sich von diesem klassischen, wir machen NFT-News, loslöst und schaut, dass man wirklich einen festen Fokus und eine Strategie hat. Weil fairerweise haben wir das Stand jetzt ja gerade nur immer so bedingt gemacht. Wir wissen immer, worüber wir sprechen, wir bereiten das vor. Aber irgendwie ist das bisher immer nur in eine gewisse Richtung gegangen, ohne dass wir hinterfragt haben, wohin es geht. Und das ist, glaube ich, gerade so eine sehr spannende Phase, wo auch einfach Feedback von den Leuten, die uns zuhören, das sind ja schon mittlerweile einige, super wichtig für uns ist, um zu verstehen, okay, vielleicht sind, und das habe ich halt überlegt, vielleicht sind es nicht mehr die 60-Minuten-Episoden, sondern irgendwie zweimal die Woche 20 Minuten und mal hier ein Gast, mal hier nur Updates, mal hier ein Deep Dive, I don't know. Oder, weil eigentlich sind ja auch die Average-Listener-Numbers eigentlich ziemlich gut. Also die Leute hören ja auch eine Stunde teilweise diesen Podcast, was echt krass ist. Mache ich auch nur bei wenigen Podcasts, muss ich ganz offen sagen.
Bei welchen? Was sind gerade deine Go-Tos?
Ich höre All In. Seit du mich darauf aufmerksam gemacht hast, höre ich echt schon sehr regelmäßig. Lex Freakman, nur wenn er einen geilen Gast hat. Also ich habe ihn zwar abonniert, aber ich höre echt nur immer so jede fünfte, sechste Folge. The Diary of a CEO ist ein richtig guter Podcast.
Stephen Bartlett.
Das ist wirklich, ja, richtig cool. Und Bankless höre ich eigentlich immer komplett noch durch, um mich abzudaten. Und manchmal auch noch Alles Coin, Nichts Muss. Also das sind so die langen, die ich wirklich dann auch bis zum Ende durchhöre.
Sind doch ein paar.
Und alles.
Ja, sieben Stück.
Ich höre. Okay, hast recht. Ja, es kommt immer drauf. Ich höre halt einfach gerne Podcasts. Ich höre viel lieber Musik als Podcasts, aber für mich ist in einer Phase, in der ich einfach nicht mal mehr die Zeit habe und vielleicht auch irgendwo die Aufmerksamkeitsspanne, mich hinzusetzen und was zu lesen, sind das halt meine Source of Truth. Mhm. So, dann, ich weiß immer, was im Kryptospace abgeht. Ich weiß leider viel zu wenig, was auf der Welt abgeht, aber bin zumindest in meiner Branche eigentlich immer relativ gut aufgestellt, auch zu spezifisch manchmal. Aber ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, boah, das ist voll lang, wenn das 30 Minuten wären, dann wäre das halt knackig für eine Autofahrt. Und man hört uns bei dem Feedback, was wir bekommen haben, eigentlich schon sehr gerne zu und das ist ja immer ein Pluspunkt. Und dementsprechend müssen wir uns einfach nochmal überlegen, in welche Richtung es geht, aber keine Sorge, aufhören planen wir jetzt natürlich nicht, sondern es ist eher so, wie professionalisiert man sich jetzt nach 1,9 Jahren? Ich kann nicht aufhören, das zu sagen, Marvin, sorry.
Habe ich mir was eingebrockt. Ich sehe es schon kommen. Makes sense. Also mir geht's gleich mit Podcasts. Es sind auch immer tatsächlich weniger geworden. Auch so eigentlich nur noch All In und My First Million. Und eben hier und da ein bisschen Lex Friedman oder mal bei Joe Rogan reinhören. Und mal was Krypto-spezifisches. Das sind aber eher dann YouTube-Videos. Ich denke, das Wichtigste ist vor allem auch, euch zu fragen, die zuhören. Ne? Also was seht ihr denn so als das, was ihr euch wünscht? Sind es eher kürzere Folgen, eher Deep Dives in ein Thema? Sind es immer noch diese einstündigen, sehr organischen Konversationen, wo wir gewisse Themenschwerpunkte durchgehen? Vielleicht von der Thematik her auch ein bisschen breiter gehen, nicht nur jetzt Krypto, Web3, NFTs, sondern Web3 sicher wird immer ein Teil davon sein. Wir glauben ja auch sehr stark an die Prinzipien von Web3 und auch, dass das nochmal einen großen Bullrun geben wird und auch einfach eine sehr wichtige Thematik sein wird, gerade wenn wir schauen, was die Zentralbanken vorhaben, was gerade auf der Welt alles passiert, ist Web3 auch eine wichtige Bewegung aus meiner Sicht, die die Gesellschaft prägen wird in Zukunft. Aber inwiefern schaffen wir da auch das in den Kontext zu bringen von den anderen technologischen Innovationen, Trends, was in der Kultur passiert und natürlich auch unsere Affinität gegenüber den Branding-Themen. Was mir aufgefallen ist, und da würde ich eben auch von den Zuhörern gerne das Feedback hören, und das ist auch so ein bisschen vielleicht Recap zur Conference oder so, was mir aufgefallen ist. Also generell war es richtig gut wieder. Viele Leute da, viele Brands, gerade bei euch auf der Stage. Tatsächlich auf der Demexco sonst habe ich nicht so viele Brands gesehen, mehr nur Agenturen. Was aus Agentursicht ist ein bisschen weniger attraktiv vielleicht auch macht. Also ist cool, mit anderen Agenturinhabern zu sprechen, aber vielleicht weniger Brand Access. Da war eigentlich vor allem in Web3-Bereichen auf der Stage viel vertreten. Generell, was mir auffällt, ist einfach der Hype von Web3, so sehr wie an die Prinzipien glauben, war ja vor allem dadurch befeuert bei der Masse, dass sie sich dadurch Growth und Wachstum erhoffen, und zwar schnelles. Also was habe ich davon, wenn ich über dieses Thema was lerne? Und das Erfolgsversprechen war, du kannst mehr Cash machen, geilere Kundenbeziehungen aufbauen, Communities aufbauen und so weiter und so fort. Und dadurch, dass gefühlt niemand jetzt den Wert drin sieht, sich da krass darüber zu informieren, ist es auch für Web3-Brands oder für, eigentlich für alle im Web3-Markt, auch durch natürlich den Bärenmarkt, schwierig geworden, neue Leute dazu zu gewinnen und die Traction aufrechtzuerhalten. Wohingegen das natürlich auch einen starken Kern gibt, den wir nicht vernachlässigen wollen, an Leuten, die immer noch dran glauben, immer noch dran bauen und die beim nächsten Bullrun durch die Decke gehen werden. Und da wollen wir gerade so ein bisschen diese Balance finden zwischen, wie können wir euch die wichtigsten Themen mitgeben, die uns beschäftigen und die euch auch in eurem Day-to-Day-Business weiterhelfen. Und das ist eben in meinem Kopf ein Mix zwischen immer noch Web3-Thematiken, auch weil wir das Thema lieben, Sachen wie wenn Lufthansa ein Reward-Programm launcht, was wir auch jetzt selber getestet haben, by the way, meinen Flug in die Schweiz gescannt, habe jetzt so ein Collectible bekommen, weiß noch nicht, was ich groß damit machen werde, habe auch keine Zeit mehr in der App verbracht, aber jedes Mal, wenn ich fliege, werde ich das da reinscannen. Also da haben sie mich schon dazu gewonnen. Es wird immer ein Teil davon sein, aber ebenso, auch wenn wir gerade über Formate wie All-In sprechen oder uns gucken, was sonst auch im deutschsprachigen Markt gibt, was gibt es, Doppelgänger, die machen so ein bisschen Tech-Innovation-Commentary, dass wir auch das eine spannende Richtung finden, wo wir uns reinentwickeln können. Aber das wollen wir nicht machen, ohne auch zu hören, was ihr denn euch wünscht und welche Formate ihr am wertvollsten seht. Ich habe auch mal Wiki hier, also du kannst gerne auch dazwischen schießen, aber auch mal die Episode-Rankings aufgemacht, so geguckt, welche Folgen haben dann bei uns am meisten resoniert in der Vergangenheit. Willst du mal raten? Was glaubst du, Top 3 von unseren Folgen?
Ey, ich weiß, das letzte Mal, als ich reingeschaut habe, warte, ich schließe mal den Tab, ich wollte gerade selber schauen, aber ich weiß, dass die von Philipp Nastali von Chapter ist richtig gut angekommen, die von Burkhardt von Mutabor ist richtig gut angekommen und was sonst immer ganz gut ist, sind unsere, ich glaube, die hatten wir insgesamt dreimal, so krasse Recap-Folgen, also was ist letztes Jahr passiert, was ist unsere Prognose für nächstes Jahr, alles, was so in diese Richtung geht, ist auch, ja doch, das sind, und ich, wahrscheinlich Peter Großkopf irgendwo auch noch mit drin.
Da ist immer irgendwo drin. Ja, tatsächlich, die Top 3 Folgen sind alle unsere Recaps, also wenn wir möglichst viel zusammenfassen, kommt einfach am besten an. Auch schon mal ein guter Impuls für uns, ne, vielleicht viel abdecken, die Leute einfach abholen, also man hört den Podcast vielleicht, um mal ein Thema zu vertiefen, aber wo alle Bock drauf haben, scheint es zu sein, wenn wir einfach sie abholen, up to speed bringen mit dem, was gerade passiert oder passiert ist oder passieren wird. Und entsprechend, das ist die Top 3. Danach haben wir das, was du gesagt hast, mit den Agenturen. Wie hieß der Kollege nochmal? Da war ich Burkhardt, gell? Da war ich selbst nicht dabei.
Ja, genau.
Dann haben wir unsere zweite Folge, das waren wir nur die zwei, wie dezentral ist Web3 wirklich? Also so die Web3 Fundamentals Market Challenged, immer noch eine der Top-Folgen. Salesforce und Balaji Bitcoin-These, als wir unsere In-Person-Folge gemacht haben, das war Folge 70, war auch echt eine gute Folge. Das war mehr so eine Show gefühlt, so eine In-Person-YouTube-Show. Und dann, ja, Nastali mit Medienhaus der Zukunft, Folge 73. Und bevor wir jetzt hier einfach nur die ganze Liste durchgehen, aber für die, die zuhören, wenn ihr da noch nicht reingehört habt, checkt es gerne aus. So, was wäre denn so, wenn du eine Folge hervorheben könntest, die einfach geblieben ist, die dich am meisten Energie gegeben hat, wo du auch sagst, für die, die noch nicht alles gehört haben, die würdest du empfehlen. Welche sticht bei dir hervor? Ich habe bei mir schon so eine Idee, aber was ist so deine Fave?
Okay. Also, ich finde, ich weiß leider nicht mehr spezifisch, welche es sind, aber es sind meistens die, bei denen wir nicht so oft auf unsere Notizen schauen, sondern einfach so durchsprechen, als hätten wir einfach eine Konversation und würden uns einfach gegenseitig updaten. Und ab dem Zeitpunkt, es gab irgendwo so einen Klick, wo du angefangen hast, viel mehr diese AI-Themen reinzubringen und du einfach nicht mehr nur der ist, der versucht, Web3 zu verstehen, sondern wir uns einfach gegenüber sitzen und irgendwie beide unsere Expertise, soweit man diese so betiteln kann, mit reinbringen. das ist so ein genereller Shift, um es zusammenzufassen, das hat mir immer extrem viel Spaß gemacht. Da weiß ich jetzt aber gerade gar nicht, welche Episode welche ist. Ich muss zugeben, dass mir wirklich diese Folge mit Burkhard von Mutabor sehr viel Spaß gemacht hat. Ich bin voll biased, weil Burkhard kenne ich mittlerweile in diesem Space schon, jetzt nicht übertrieben lange, aber einfach schon länger. Aber was mir inhaltlich so gut gefallen hat, ist eher, es ging nicht nur um ein Thema und auch nicht um einen Deep Dive, sondern was er als jemand, der in der Agentur arbeitet, die sehr weit vorne versucht, neue Technologien anzuwenden und sich nicht jetzt nur auf eine Sache spezialisiert, sondern zwangsläufig, wie viele andere wahrscheinlich mit so einem Trend mitziehen müssen, halt so einen sehr klaren Überblick über gewisse Themen gegeben hat und natürlich auch firsthand sagen kann, hey, unsere Kunden, und das sind ja meistens Brands, also wir haben in dem Zeitraum sehr viel über Brand-Use-Cases gesprochen, dass er halt wirklich sagen kann, okay, das schätzen die gerade, da schauen sie gerade eher weg, das ist noch ein bisschen kritisch und es scheint ja auch gut angekommen zu sein. Also mir hat die Episode einfach sehr viel Spaß gemacht und ich meine, es ist auch eine andere Top-Episode gewesen. So, ich finde, Philipp Nastali hat so eine angenehme Art und Weise zu sprechen. Ich habe dem einfach unglaublich gern zugehört, auch wenn wir wirklich miese Internetprobleme hatten an diesem Tag.
Nummer 73. Falls
du dich erinnern kannst. Es war eine Katastrophe, aber das sind so meine Top-Highlights irgendwie rückblickend. Also du merkst, und das wollte ich auch vorhin noch dazu sagen, alles, wo so Richtung Cultural Shift geht und wir viel mehr so nochmal ein bisschen auf diese ganzen Thematiken schauen, irgendwie kommt das am besten an offensichtlich und ist auch das, was ich finde, was ziemlich gut zu uns passt. Und ich merke das auch bei allen Präsentationen, die ich gerade halte, das, was bei den meisten Leuten instant ankommt, und ich spreche ja sehr oft vor Leuten, die eigentlich wenig Bezug haben, wenig Plan und aus verschiedensten Industrien sind, also musst du dich da sowieso schon sehr allgemein halten, wenn du halt so ein bisschen darüber redest, okay, neue Generationen kommen, diese Generationen wachsen ganz anders mit Technologie auf und mit einer viel größeren Selbstverständlichkeit, diese auch in ihrem Alltag zu adaptieren. Wie erreichst du diese Leute? Denn das, was wir jetzt gerade haben mit dem Web 2, stößt halt an seine Limits. So, du kannst ab einem gewissen Punkt das technisch, gehe ich mal davon aus, nicht mehr so umsetzen, und dann ist Web 3 eine von vielen Solutions. Wenn du halt diesen Pitch fährst, holst du so viele Leute ab, und das ist auch das Feedback, was ich immer bekomme, und das spürt man halt auch manchmal in diesen Episoden, die wir machen.
Auf jeden Fall. Habe auch mal drüber geguckt, das macht Sinn von der Thematik her. Und gerade jetzt, um meine Highlights zu droppen, ich halte es kurz. Ich würde auf jeden Fall sagen, die Folge 30 mit Timo zu DAOs. Also Timo von damals Twilight, machen die ja mehr Decade-AI-Zeugs, aber diese Folge war so fundamental, um für mich auch das Thema DAOs zu verstehen und gerade wie man DAOs in einem B2B-Service-Kontext, also gerade Agenturen und Consultinghäuser, wie die eben auch mit DAOs sich weiterentwickeln können. Also das ist für mich einer meiner All-Time-Favorites auf jeden Fall gewesen. Peter Großkopf, immer legendär, gerade die letzte zur Kryptobank, die er gründet. Und ansonsten auch, als wir irgendwie diese Brücke geschlagen haben zwischen, warum AI auch zum nächsten NFT-Boom führen könnte, gerade aus dem Problem Proof of, you know, Human, Deepfakes etc., dass da eben Blockchain auch ein fundamentaler Layer sein kann in diesem neuen AI-Zeitalter. Genau, also einiges dabei. Und wir machen uns auch viele Gedanken, wie wir das eben weiter angehen. Aber ich habe Bock, und gerade auch, wenn ich drüber schaue, sehe ich, dass eigentlich die besten Folgen auch die neuesten Folgen sind. Also da war auf jeden Fall auch Momentum da. Und
da müssen wir dranbleiben. Ja, hätte ich nicht gedacht, weil es gibt so viele Leute, die das ist jetzt so vor ein paar Monaten gewesen, die halt zu mir gesagt haben, okay, ich habe jetzt angefangen, den Podcast zu hören, ich fange jetzt bei Folge 1 an, wo ich mir halt so denke, stabil bei Folge 1 anzufangen. Aber wenn es dann die neuen sind, dann ist es doch super. Und ich glaube auch, einfach, dass ich switch jetzt so ein bisschen, aber es gehört halt so ein bisschen zu dem, was du vorhin gesagt hast, weil du halt meintest, dass viele Leute sich am Anfang das so gegeben haben, weil da einfach krasses Marktmomentum drauf war. Und ich verstehe das auch voll. Viele Leute hatten da irgendwie auch das intrinsische Interesse, damit Geld zu verdienen. Und das ist jetzt auch erstmal per se nichts Schlechtes, ob das jetzt mit deinem Business ist oder mit privaten Investments. Und da ist so dieser, klar, der Fokus ist nicht mehr auf NFT-Blockchain. Web3 als Thema ist aber nach wie vor, wenn man das jetzt mal ganz holistisch sieht, sind das erstmal alle neuen Technologien, die gerade ab einem gewissen Punkt unser Leben bestimmen werden. Und das, was für die Leute dann wahrscheinlich nicht mehr greifbar ist, ist ab dem Zeitpunkt, wo Blockchain halt viel, viel mehr im Backend stattfindet als im Frontend, weil sich Unternehmen dann eher diese technologische Grundlage zunutze machen. Stichwort, das war ein Teil meines Vortrags oder jetzt vor ein paar Tagen auf Mallorca, dass wir gerade in Europa halt so ein Cookie-Ban haben. Also du kannst ja gerade irgendwie als Unternehmen nur sehr, sehr schwer und sehr bedingt deine Kunden verfolgen und vor allem auch irgendwie gar keine Beziehung zu denen aufbauen, zumindest halt jetzt nicht irgendwie auf datengetriebener Ebene. Und du musst dich halt auf First-Person-Cookies verlassen und die kommen halt irgendwie durch Login oder wie du dich halt auf der Webseite navigierst, aber alles darüber hinaus ist halt einfach geblockt von jeglichen Browsern plus einfach nicht mehr EU-konform oder GDPR-konform. Und dass Wallets halt eine Möglichkeit sein könnten, Cookies, so wie wir sie kennen, zu ersetzen. Und bevor jetzt alle schreien, irgendwie Daten sind dann transparent sichtbar, natürlich wird auch in dem Zuge daran gearbeitet mit beispielsweise Zero-Knowledge-Proofs, dass sowas eben nicht so transparent ist, wie sich die meisten das vorstellen, sondern dass es sich einfach besser tracken lässt. Ach, bei Uptrip, wer hat denn Diamond-Status, weil er oder sie so viele NFTs gesammelt hat? Ach so, das ist die Wallet X, bla bla bla. Ich bin ein Remover und ich targete diese Customer jetzt auch einfach. Ich biete denen was anderes an oder idealerweise partner ich gleich mit Uptrip und sage, alle, die bei euch einen Diamond-Status haben und ich sehe, das sind ja hier so 100 Leute, let's go. Das ist zum Beispiel so, das ist ja völlig losgelöst von dem, worüber wir vor einem Jahr gesprochen haben oder vor eineinhalb Jahren. Und das ist wahrscheinlich einfach für viele nur noch eher so ein, okay, ich lerne jetzt darüber, aber Stand jetzt kann ich es nicht unbedingt immer für mich als Privatperson verwenden. Das ist halt so ein bisschen dieser Shift, der, glaube ich, gerade stattfindet, weil ich muss ganz ehrlich sagen, du hast recht. So diese Hype, so wie wir ihn kennen, ist weg. Aber ich war auf Mallorca auf so einer Reisekonferenz. Also da waren so 100 Leute aus der Reisebranche, so CEO von Eurowings, Booking.com, diese ganzen Leute waren da und halt ich. Und die haben alle so wenig Plan von Blockchain. Aber ein Typ, der halt Chain for Travel gegründet hat, will jetzt diese ganze Reisebranche auf die Blockchain bringen, weil diese Kommunikation so ineffizient ist untereinander. Und ich habe halt auch gelernt, wie ineffizient das wirklich ist. Ich habe ja gar keine Ahnung von der Reiseindustrie. Und da ist schon ein krasser Need. Also alle waren so, boah, ja, wir brauchen das. Wir brauchen unbedingt diesen technologischen Change, weil im Hintergrund, wenn du eine Reise buchst, du denkst, alles ist in Ordnung, aber da wird noch so ultra viel manuell gemacht, überbucht. Die Systeme können nicht hier miteinander kommunizieren. Und das ist funktioniert. Also viele Sachen finden einfach im Hintergrund statt. Und vielleicht ein letzter Themenpunkt noch. Ich weiß, ich babbel gerade richtig viel, aber das sind halt einfach Sachen, die mir auffallen.
Nur eine Zwischeninfo. Ja. Für die nicht mehr wussten, worum es bei Uptrip geht. Das ist die App, die Lufthansa gelauncht hat für ihr Reward-Programm. Das heißt, wenn du einen Flug buchst über einer der Lufthansa Airlines, Lufthansa Group, dann kannst du diesen Flug in der Uptrip-App einbuchen und kriegst ein Collectible zurück. Das ist nicht per se direkt ein Blockchain-based NFT, kann es aber werden, kannst du eintauschen, kannst vielleicht auch traden. Das ist die Uptrip-App, das meinte Vicky damit. Geile Konferenz zwischen Eurowings COO und Vikchik 030. Meinst du, die haben auch gesagt, ey Bro, da war so Lufthansa hier, Eurowings CEO, aber das Krasse war, da war Vikchik 030 von hier, W3-Fans und W3-Talk.
Nein, so jetzt natürlich nicht, aber ich hatte das Glück, dass ich da auf jeden Fall auch vortragen konnte, also spätestens danach kannten sie mich alle. Sehr ja. Gut. Und jetzt habe ich... Eine Sache, die mir sehr rausgestochen ist. Ich muss mich noch tiefer einlesen, deswegen jetzt ganz oberflächlich. Der CMO von BitMEX war da. BitMEX ist diese Company, die Arthur Hayes. Der ist schon sehr bekannt in der Szene, auch schon Urgestein. Und er schreibt regelmäßig so extremst lange Artikel, die aber, also sehr, sehr finanzgetrieben und so wirtschaftliche Sachen in den USA, aber auch mit Fokus auf Krypto. Der ist sehr anerkannt in der Szene. Und dieser CMO, also nicht Arthur Hayes ist der Gründer, aber sein CMO, der war da und der hat auch jetzt nicht wirklich Touchpoints zur Travel-Branche, der hat einfach so ein bisschen über Krypto gesprochen und er hat so einen interessanten Blickwinkel auf das Zusammenspiel von Krypto und AI gehabt, was er auch gedroppt hat und ich versuche das jetzt mal bestmöglichst wiederzugeben. Er hat halt so ein bisschen in Frage gestellt, wenn AI irgendwann noch allgegenwärtiger wird und viele Prozesse in unserem Alltag own wird. Worauf wird AI bauen oder auf welchem Finanzsystem? Also wie werden Dinge miteinander kommunizieren? Wird das irgendwie das Internet, das zentrale Internet sein, oder wird das so eine Blockchain sein, die dezentral, aber dafür super genau ist? Und er meinte halt, Menschen schätzen Trust, und das haben die meisten Menschen nach wie vor in andere Menschen oder in zentrale Institutionen. Nicht alle, aber die allermeisten trauen nach wie vor lieber einer Bank als einem Smart Contract. Und ich verstehe das. Aber eine AI traut lieber einem Smart Contract, der sehr genau ist. Also eine AI schätzt Genauigkeit. Und diese Genauigkeit und diese Verlässlichkeit in dem Sinne findest du nicht in zentralen Finanzsystemen. Und das hat er so ein bisschen gegeneinander gestellt. Ich meine auch, dass mein Kollege Marvin, also anderer Marvin, der hat eigentlich fast jedes Slide gefühlt fotografiert, weil das dann halt so richtig geil gegenübergestellt wurde. Und das fand ich super interessant. Ich will mich unbedingt da noch mehr einlesen, weil wir haben bisher nur über diesen Proof of Humanity Aspekt gesprochen. Aber so zu denken, auf welcher Grundlage oder wie AI irgendwann Daten austauschen wird, auch so mit Micropayments, um sowas wie Spam zu vermeiden, ist seiner Meinung nach einfach Krypto die logischste Schlussfolgerung oder Blockchain halt einfach.
Spannend. Und du hast eben auch gesagt, das Interesse auf der Konferenz von den ganzen Airline-Vertretern war eben dieser Painpoint, dass noch sehr viel manuell stattfindet und wahrscheinlich auch in der Kollaboration zwischen Airlines oder Brands und Airlines eben das nicht interoperabel ist. Das heißt, dass du halt hier verschiedene Systeme und Infrastrukturen hast, und wenn du das auf einen Standard bringst, was immer das für eine Chain zum Beispiel dann sein sollte, umso effizienter kannst du arbeiten und auch umso mehr Opportunities eröffnen sich für die Kollaboration zwischen Brands. Eben beispielsweise, wenn auch Rimowa, die Koffer Luxury, Luxus-Koffer-Brand aus dem Hause LVMH, wenn die sagen, wir wollen jetzt mit Lufthansa irgendwie auf die Diamond-Status-Member zugreifen, dann können wir jetzt irgendwie einen speziellen NFT oder Collectible Quest kreieren, wo dann die Diamond-Status-Member irgendwie an ein Event von Rimowa kommen können oder einen Rabatt kriegen oder was auch immer dann die Aktion ist. Und das siehst du dann auch so als der große Painpoint oder das, wo die Airlines aufhorchen, ist diese Interoperabilität und dieser Standard, um eben zu kollaborieren mit anderen. Ist das so der Key Benefit, den Sie sehen?
Ja, das auf der B2B-Seite. Ich habe, wie gesagt, in meinem Pitch auch schon sehr stark nochmal auf diesen Cultural Shift und auf dieses Community-Building gedrängt. Also wir erreichen gerade Marken jüngere Leute, durch sowas wie klassische Loyalty-Programme funktioniert das ja gar nicht mehr. Also ich habe halt auch gesagt, klar bin ich auch biased, weil ich in der Branche arbeite, ich habe noch nie in meinem Leben Miles & More benutzt. Ich sammle sowieso keine Punkte. Also ist wahrscheinlich jetzt auch nicht die schlauste Aussage von mir, weil mein Co-Founder Henrik hat letztens gesagt, wieso sammelst du keine Bahn-Bonus-Punkte? Du musst auch einfach nur eine Checkbox anklicken. Du fährst so viel Bahn, das kann doch nicht sein. Aber es ist halt irgendwie so für mich, weiß ich nicht. Also ob ich jetzt Gamification brauche, keine Ahnung, ob das die richtige Antwort ist, aber es war mir irgendwie nie wichtig genug oder ich habe irgendwie nie darauf geachtet. Aber als ich nach Prag geflogen bin von Frankfurt aus, ist das erste halt, was ich gemacht habe, mir so einen Uptrip-NFT zu holen. Wie gesagt, total biased, weil ich will es selber ausprobieren, aber irgendwie gefällt mir dieser Prozess viel mehr, als einfach eine Checkbox auszufüllen. Und das sag ich als mit einem Fuß in Millennial, mit einem Fuß in Gen Z, und weiß oder kann wahrscheinlich viel besser als die Älteren beurteilen, dass noch jüngere Leute wahrscheinlich dann eher auf der Uptrip-Seite sind, als so ein klassisches Bahn-Bonus-Programm auszufüllen. Und das ist halt erst der Anfang. Das ist halt nochmal so ein bisschen der B2C-Layer, wie man Blockchain nutzen kann, um einfach sowas wie Ownership und Participation nochmal größer zu schreiben. Aber wie gesagt, es ist, glaube ich, sehr, sehr viel B2B jetzt gerade, was ansteht. Der Marvin, von dem ich gerade gesprochen habe, der schreibt seine Masterarbeit über das Industrial Metaverse und gefühlt machen da super viele Leute was. Also eigentlich wird das Thema so krass vorangetrieben, aber eben auf so einem Level, wo es jetzt nicht mehr den klassischen NFT-Investor interessiert, sondern eher die Leute, die halt Business mit neuer Technologie machen wollen. Und das ist halt jetzt gerade so ein bisschen schwierig, dann in dem Spagat alle Leute abzuholen.
Das ist aber wirklich auch die Evolution, die wir durchgemacht haben die letzten Monate. Zu Beginn gab es noch so viel zu NFTs zu bequatschen. Das war auch sehr viel Direct-to-Consumer, B2C fokussiert. Aber mit der Zeit gab es dann so eine Übergangsphase, wo wir vielleicht dann auch die NFT-Use-Cases erzwungen haben. Also was gibt es für NFT-News, über die wir sprechen können, um den Leuten mehr NFT-Zeugs zu geben, statt einfach zu schauen, wo wird gerade Wert geschaffen, wo liegen gerade die Chancen für Konsumenten, aber auch für Brands. Und das nehme ich eben auch wahr, so ein bisschen mehr diesen B2B-Shift und eben mehr auch Infrastruktur und Applikationen als jetzt nur NFTs. NFTs, hat ja auch Philipp Nastali gesagt, sind das Frontend, um die Leute in das Web3-Ökosystem reinzubekommen. That's it, pretty much. Und da gibt es verschiedenste Aspekte, über die man auch sprechen kann. Du hast eben Arthur Hayes auch zum Beispiel erwähnt, BitMEX, Co-Founder, BitMEX eben großer Cryptocurrency-Exchange. Und da gab es jetzt gerade vor 2 Tagen ein Interview mit ihm und Tom Bilyeu. Zu Tom Bilyeu haben wir auch mal gequatscht. Ja. Das ist ja der Gründer von Quest Bars, diese Proteinriegel, der verklagt wurde oder vom SEC wegen ich weiß nicht mehr, was das war, ne? Da haben wir mal gesprochen vor ein paar Wochen.
Hat so einen NFT-Drop gemacht, auch voll lange her, und wird halt als Security deklariert, was er da verkauft hat. Und das war ein echt teures, ich weiß nicht, wie viel er da am Ende zahlen muss, aber viel, viel, viel.
Genau, und Tom Bilyeu hat Arthur Hayes interviewt und da war ein spannender Themenblock das Thema Krypto-ETFs, also konkret BlackRock. Das ist nochmal ein ganz anderes Teufelsfass. Hast du mal dich informiert, wo BlackRock alles seine Finger im Spiel hat? Also wirklich.
Hau mal jeder, raus, sag mal.
Ich will noch gar nicht zu viel droppen. Ich habe meine tiefen Recherche, meine Wochenendsabendaktivität noch nicht abgeschlossen, aber überall. Also alles. Everything is all, everything. Alles,
kannst du, nein, bitte alles Namen.
Pharma, Insurance, Industrial, Real Estate, von Commercial zu Retail, das führt alles zurück zu BlackRock. Ich meine auch, also in Amerika auch, wenn es dann eben da in den Industrial Complex reingeht, es führt sehr, sehr viel, praktisch alle Wege zurück zu BlackRock. Und BlackRock, eben, können wir separat mal reflektieren, aber BlackRock hat ja angefragt, dass sie einen Bitcoin-ETF launchen möchten beim SEC. Und SEC hat da erstmal eine Entscheidung vertagt, um das abzuklären, weil es gibt ein paar Bitcoin-ETF-Applikationen. Aber das wäre auch so ein Case, wo wiederum institutionelle Investoren reingehen können, aber das wäre auch wieder ein Consumer-Case, wo jetzt jeder Mann, jeder Frau in Bitcoin über so ETFs investieren kann. Und so die Diskussion, die Arthur Hayes angestoßen hat, ist einfach, ist das gut für den Kryptomarkt? Weil einerseits viel mehr Liquidität, viel mehr Zugang, das ist ja im ersten Schritt was Positives. Aber was bedeutet das eigentlich für uns und für das Ökosystem, wenn so ein großer Teil des Werts und der Währung, gerade jetzt auch im Bereich Bitcoin, von einem zentralisierten Asset Manager kontrolliert wird, der eigentlich eine Erweiterung von Traditional Finance ist. Und diesen Spagat auch zwischen Traditional Finance und Krypto, auch ein sehr spannendes Thema, ist mir gerade aufgefallen, weil Arthur darüber gesprochen hat.
Hat er eine Meinung zu?
Er macht sich Sorgen. Er macht sich Sorgen, weil das schlussendlich auch wiederum die Dezentralisierung gefährdet und wieder mehr Censorship potenziell ins Spiel kommt, wenn die großen zentralen Player reinspringen.
Ja, sehe ich genauso. Also was heißt Sorgen machen? Dafür bin ich wahrscheinlich nicht zu tief auch in Krypto investiert. Aber auf der
nicht
anderen
genug Skin
Seite,
in the Game.
Nicht genug Skin in the Game, ja, das stimmt. Aber also irgendwie finde ich es halt so, also Du kannst es nicht aufhalten. Ich glaube, das ist so mein erster Gedanke. Klar, man kann jetzt sagen, man macht sich Sorgen und wie machen wir das? Aber wer möchte denn jetzt einfach zu BlackRock gehen und sagen, macht man nicht so viel da rein, lass den anderen noch was übrig. So funktioniert auch Kapitalismus nicht. Und so hat sich das ja auch mit dem Grundgedanken des World Wide Webs, wie es entstanden ist, eigentlich auch ausgelegt. Früher als sehr, sehr Open Source, dezentralen Gedanken ausgeführt und dann halt einfach komplett durchkapitalisiert und zentralisiert. Ich weiß nicht, ob es technologisch möglich ist, dem auch einen Rahmen zu setzen. Das siehst du dann ja auch, also wenn wir das mit DAOs vergleichen, wenn du halt bei DAOs, also Decentralized Autonomous Organizations, angenommen irgendwie 100 Tokens hast und ein Token ist eine Stimmvoting und diese Tokens haben halt einen bestimmten Wert, der gegeben ist durch Angebot und Nachfrage. Wenn da halt so ein BlackRock kommt und 90 Token kauft und es nur noch 10 gibt, die dann halt an Individuen verteilt werden, dann bist du ja in jeder Stimmsituation eigentlich schon, hast du schon verloren, weil BlackRock dich immer überstimmen würde. Und ich glaube, das ist grundsätzlich das Problem von da aus gerade auch. Und die meisten Krypto-Ökosysteme oder Foundations sind ja irgendwo DAOs oder geht zumindest in eine Richtung. Und ich glaube, da gibt es gerade einfach keine Lösung für. Also falls es jetzt jemand noch hört oder falls er jemand Gedanken zu hat, bitte mit mir teilen. Ich weiß es einfach nicht. Aber es würde mich nicht überraschen, dass es jetzt auch diese Richtung annehmen wird. Denn die Leute, die es wirklich ernst meinen mit Krypto und diesem dezentralen Gedanken, klar, die können sagen, okay, ich verkaufe meine Assets und gehe auf eine andere Chain oder sowas, was ich jetzt bei so Bitcoin-Maxis nicht glaube. Aber grundsätzlich sind die Leute halt eher darauf aus, okay, wenn BlackRock reingeht, dann FOMOen doch viel mehr Leute rein, weil die Nachfrage und der Wert steigt. Dann hast du zwar nicht mehr diesen dezentralen Gedanken, aber du hast eigentlich diesen Liquiditätsgedanken. Ist jetzt erstmal so meine Grundauffassung davon.
Wir können nicht viel mehr machen, als uns weiter informieren und diskutieren. Im BlackRock ist ein Teufelsfass in sich. Und genau, ich werde mich da noch nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, aber ich mache Research, BlackRock. Ich bin nicht am Research. Ja. Genau. Also von dem her, ja, mehr Liquidity. Let's see how this goes. Aber ihr seht auch schon, wenn ihr jetzt gerade zuhört, wie wir da so ein bisschen gewisse Themenbereiche jetzt auch durchschwimmen und schauen, so hey, was passiert gerade alles? Und jetzt haben wir so ein bisschen diesen Bereich Krypto, Liquidität besprochen. Wir hatten das Metaverse kurz angesprochen und da gab es auch News dazu in letzter Zeit. Also gerade eigentlich so zwei Headlines, auf die wir vielleicht gleich auch mal kurz eingehen können. Wir hatten auch kurz das Thema NFTs, Brand-Loyalty-Programme, wie Brands kollaborieren können. Und so ergibt sich auch organisch, angetrieben durch AI, die ganzen Sachen, irgendwie auch unsere Ausrichtung und worüber wir sprechen wollen in Zukunft und was für Leute wir auch in den Podcast reinbekommen möchten. Also ihr seht eigentlich schon ein bisschen auch, was euch ganz organisch auch aus diesem Gespräch heraus wahrscheinlich erwarten wird. Und wir machen natürlich dann Debrief und überlegen uns, wie wir das in eine gute Form bringen. Ja. Aber da sehe ich eben das Metaverse natürlich auch als sehr spannendes Thema. Nicht nur das Metaverse, was wir schon mal referenziert haben von Sean Puri, wo wir bereits im Metaverse leben, wenn uns Instagram wichtiger ist als unsere Offline-Präsenz. Da sind wir zum Teil schon, da sind wir vielleicht auch mit einem Fuß schon im Metaverse. Aber wenn wir Metaverse so umschreiben, wie es beispielsweise der liebe Mark Zuckerberg macht, dann heißt das Brille auf und ab geht's. Und ab ging's bei Lex Friedman und Mark Zuckerberg, denn die haben einen der ersten virtuellen Podcasts recorded, wo beide mit einer Brille ein Interview geführt haben. Und das hast du dir auch reingezogen, gell, Vicky?
Ja, ich habe das, ich weiß nicht, 2 Wochen alt ist das jetzt. Und ich kann mich nur erinnern, das hatte so nach einem Tag, hatte das so 1 Million Views. Und ich war so, krass, fuck, ich muss das jetzt auch gucken. Und bin so positiv überrascht, was zur Hölle Meta da in einem Jahr gemacht hat. Also ihr erinnert euch vielleicht an Horizon Worlds und die ganzen Memes, die entstanden sind, als Meta so, also vor 2 Jahren haben die sich umbenannt, vor einem Jahr gab es dann so die ersten, wir zeigen euch mal, was wir bis hierhin gemacht haben und das sah ja alles visuell echt nicht so toll aus. Und man hat so Jokes gemacht, die Avatare sehen scheiße aus, haben keine Beine, was auch immer. Du hast halt das Gefühl gehabt, du warst in einer verpixelten Sims-Welt. Und trotzdem hat Mark Zuckerberg weiter an diesen Themen gearbeitet, treibt die voran. Und vorab, also hat jetzt erstmal nicht den Block, hat eigentlich gar keinen Blockchain-Bezug, sondern ist halt wirklich einfach nur rein als virtuelle Welt. Hat sehr, sehr viel eben auf VR gesetzt. Anders als Apple, die beispielsweise viel mehr auf AR gesetzt haben, oder Mixed Reality oder Spatial Computing, wie sie es nennen, wo du halt einfach beide Welten miteinander connectest, was viel greifbarer ist. Und in diesem Podcast haben die beide so eine Meta Quest Pro, meine ich, war das an. Und diese neue Pro, die erstellt durch das Scannen von deinem Gesicht und bis zu einem gewissen Teil deines Körpers, scannt es halt alles ein. Der nennt das Codec-Avatare. Und dann wird quasi etwas, was genauso aussieht wie du, nochmal in diese virtuelle Welt gescannt. Und also das muss man sich einfach kurz anschauen, bevor ich jetzt einfach hier irgendwas erzähle. Und dann haben die beiden einen Podcast im Metaverse gemacht, was einfach impliziert, eigentlich macht Lex Fridman die immer persönlich, einfach weil man so viel besser in die Tiefe gehen kann, miteinander sprechen kann, sich gegenüber sitzt. Aber die haben den jetzt getrennt voneinander gemacht, hatten beide so eine Brille auf, haben sich eingescannt und dann sieht man einfach in diesem Bildschirm, wo die so schwarzer Hintergrund und man sieht einfach nur die beiden Avatare sich so gegenüber sitzen und die sehen halt verblüfft, also super echt aus. Das war sehr, sehr faszinierend und dann hat Mark Zuckerberg einfach so grundsätzlich über diese Technologie gesprochen, viel auch über AI tatsächlich gesprochen. Es war einfach ein ganz normales Gespräch, was die miteinander führen und ich fand es halt so faszinierend, weil Lex Fridman halt auch anfangs, das hat so richtig gemerkt, wie der so nicht auf sein Leben klarkommt. Der ist so, was ist das? Das sieht so krass aus. Und wow, krass. Alles sieht halt so echt aus. Also auch die Mimik und Gestik, was ja super wichtig ist, wenn du einer Person gegenüber sitzt, sah halt schon sehr echt aus. Und in diesem Video wurde auch immer so gezeigt, wie die Person in echt gerade aussieht, wie so dieser Scan aussieht. Und dann so das Endergebnis. Also man hat irgendwie auf der einen Seite einen Podcast, auf der anderen Seite hat man gelernt, wie diese Technologie funktioniert. Und Mark hat im Endeffekt einfach nur seine MetaQuest 3 oder Pro, ich bin mir nicht mehr sicher, was davon jetzt irgendwie das Neueste ist, das besprochen und halt die Ankündigung zu dieser Ray-Ban Smart-Brille, die so eine Art Mixed-Reality-Version von so einem Headset sein kann, die jetzt irgendwie, entweder ist sie schon rausgekommen oder sie kommt gerade noch raus. Ich glaube, man konnte sie schon bestellen. Also long story short, das ist schon sehr faszinierend und ich glaube, das hat für viele Leute auch diesen gewünschten Aha-Effekt ausgelöst, aber klar, Apple baut da gerade dran, war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis Meta da auch so auf den Zug aufspringt. Hast du da irgendwas von mitbekommen oder gesehen?
Ich habe mir auch so die ersten 30 Minuten reingezogen und war erstmal auch beeindruckt, wie weit wir auch schon sind mit den Möglichkeiten, so einen virtuellen Avatar zu kreieren und da über den zu kommunizieren. Also ich stelle mir da vor, dass ich jetzt mit meiner Großmutter sprechen könnte, in dem gleichen Raum sitze mit meinen Eltern, die jetzt gerade in Bolivien irgendwie rumreisen, und da hat man so eine Brille dabei, in Zukunft vielleicht sogar eine kleinere, so eine Ray-Ban zum Beispiel, wo ja Mark Zuckerberg auch diese Ray-Ban X-Meta Smart-Brillen vorgestellt hat. Also das finde ich schon zum ersten Mal greifbar, dass es auch wirklich eine Technologie sein wird, die wir nutzen. In welcher Form und wie oft, dystopisch oder utopisch, das ist noch eine andere Frage. Aber alleine, dass ich jetzt mit Freunden, mit Verwandten einfach das Gefühl haben kann, wir sitzen in einem Raum, wir sprechen miteinander, egal wo auf der Welt wir uns befinden. Ich meine, das ist ja ein Traum, ist überragend. Und das hat es möglich gemacht oder gezeigt, dass es möglich ist. Klar, aktuell haben noch nicht alle die Möglichkeiten, irgendwie sich persönlich ganz krank irgendwie einscannen zu lassen. Aber wenn das in Zukunft über ein Smartphone vielleicht sogar möglich ist oder das Headset kommt mit einem Scanner dazu, auch wieder die Frage, ne, wer ownt denn jetzt meine Metadaten, mein Gesicht so? Ja. Ich weiß, Vicky, du würdest auch hier bei WorldCoin direkt dein Auge einscannen. Ich bin noch ein bisschen zurückhaltender. Da würde ich natürlich auch gerne wissen, bei den Avataren, würde ich mir vielleicht auch die AGBs mal ein bisschen sorgfältiger durchlesen?
Aber da muss ich dich, weiß ich jetzt nicht. Also du machst doch so viel gerade online und klar, es ist jetzt einfach ein nächster Schritt. Klar, ganzen Körper einscannen, ja. Gesicht einscannen, ich verstehe schon. Aber alles andere, was wir sonst machen, jetzt mal ganz ehrlich, das und doch auch sonst irgendjemand anders. Also zum Beispiel, du arbeitest viel in Notion. Wenn Notion irgendwann sagt, okay, ciao Marvin, hast hier ein bisschen Mist gebaut, dann ist ja deine ganze Company-Grundlage auch einfach weg. Also geht uns ja genauso, das ist auch unsere Source of Truth ist Notion, aber die gehört ja auch einfach einer zentralen Company. Und also ich will jetzt nicht sagen, scan dein Auge ein, sondern ich versuche einfach nur zu verstehen, warum das für Leute dann einfach so ein absolutes No-Go ist, während eigentlich so ziemlich alle anderen Daten, Oder sagen wir es so, ich wurde nämlich mal von Leuten von Google darauf hingewiesen, dass die alle so encrypted sind und dass die nicht alle irgendwie so instant darauf zugreifen können. Verstehe ich schon, aber irgendwo liegt es halt trotzdem. Und diese Macht, wo es liegt, liegt halt bei einer zentralen Entität letzten Endes. Deswegen weiß ich nicht. Irgendwie glaube ich, das ist einfach nur so, weil wir Angst davor haben, dass dieses neue Etwas noch mehr Kontrolle über uns einnehmen könnte. Aber irgendwo haben wir es die letzten Jahrzehnte doch genauso gemacht. Uns irgendwann einfach gesagt, ja, fuck it, machen wir jetzt einfach.
Auf jeden Fall. Also, und da hast du auch recht, mit unseren ganzen Social-Media-Profilen, den Fotos, die wir hochladen, alles drum und dran. Ich denke, je näher wir an einen Punkt kommen, wo wir unsere Identität nicht mehr kontrollieren können und was nach außen geht, weil jemand einen Avatar erstellen kann, der meine Worte verdreht und was anderes repräsentiert, als was ich eigentlich mache, wird es halt für mich nochmal gefährlicher. Und gerade an diesen entscheidenden Momenten der Menschheit, fast schon, wo so neue Technologien und Möglichkeiten erschließbar werden oder bevorstehen, glaube ich, ist schon wichtig, auch mal innezuhalten und vielleicht auch zu challengen, wie leichtfertig wir bis dato alles hingenommen haben und das vielleicht doch Sinn machen würde, nicht alles nur auf Notion zu haben. Ich habe schon mal erzählt, Tim Ferriss hatte eine Folge mit Derek Sivers und es gibt eine Bewegung, so, you know, cut the cloud. So, geh raus. Es kann nicht sein, dass wir alle unsere Fotos Apple und Google anvertrauen. Und wenn da irgendwas falsch läuft, sind einfach die Fotos, die wir haben, unsere Erinnerungen weg. Und dann gibt es halt jetzt so Anleitungen, wie du halt selber deine Server aufstellst. Und das ist gerade noch schwierig, da ist noch viel Friction dazwischen. Aber mir gefällt der Gedanke, dass ich mehr Ownership zurückerlange über meine Daten und eben auch über meine Identität. Und statt, dass ich jetzt, weil ich es bis jetzt leichtfertig hingenommen habe, das weiterhin, je mehr auch möglich ist, weiterhin so leichtfertig hinnehme, sage ich mir halt so, okay, vielleicht ist jetzt nochmal an der Zeit, mal grundlegend zu überlegen, was lasse ich zu und wie und wo. Genau, aber ja. Das kostet Zeit, das kostet Fokus und das war bis jetzt nicht mein Fokus. Darum, ich habe nicht einen eigenen Server aufgestellt. Ich habe immer noch alles im Google Workspace und Notion und sonst wo. Aber gerade in solchen Momenten ist für mich zumindest wichtig, auch darüber mal wieder nachzudenken und zu schauen, wo es hingeht. Und gerade da sehe ich auch eine Lücke, eben vielleicht auch für Open-Source-Projekte oder für Companies, um Lösungen zu schaffen, die es einfacher machen für uns Konsumenten, für uns Individuen oder auch Companies, um mehr Kontrolle zurückzuerlangen. Und zumindest, was ich bei Mark Zuckerberg als positiv sehe, ist, dass er sich immer offen gezeigt hat gegenüber Krypto-Ansätzen. Der hat ja auch den Libra-Facebook-Coin dazumals versucht. Und er scheint zumindest von den Big-Tech-Leuten auf jeden Fall viel offener als beispielsweise Tim Cook von Apple. Da ist ja gar nichts mit NFTs, Krypto, Web3 oder sonst was gefühlt bis jetzt passiert. Und da ist noch viel mehr Abhängigkeit von diesem Apple-Ökosystem, was sehr isoliert ist, was auch uns eine geile User Experience ermöglicht. Ich bin happy mit meinem iPhone und MacBook, aber wiederum natürlich langfristig auch eine größere Abhängigkeit schafft. Also das ist jetzt so mein Braindump, warum ich das überhaupt challenge. Aber Mark Zuckerberg, bullish, und vor allem können wir wieder einfach mal hervorheben, wie der Dude einfach weitermacht und so in den Dreck gezogen wurde durch seine Art, durch seine Projekte, durch sein Metaverse-Invest, allem drum und dran. Aber er macht weiter. Don't bet against Zuck. So, ich bin gespannt. Aber auf jeden Fall für mich ist eine Inspiration in der Hinsicht, dass egal, was die Leute von dir sagen, egal, wie dumm du rüberkommst, wenn du daran glaubst, dann mach weiter. Krieg ein gutes Team zusammen. Und
ganz ehrlich, ich glaube, also es ist jetzt nur eine Einschätzung, ohne ihn zu kennen, aber ich habe mich mit meinem Co-Founder, Businesspartner Tim da auch länger drüber unterhalten. Der ist ja mit der Internet-Bubble groß geworden. Der hat das alles live mitbekommen. Und die Leute haben halt auch früher wirklich, das muss man sich vor Augen führen, wir kennen das ja gar nicht mehr, wir sind zu jung. Aber die haben auch früher wirklich über das Internet gesagt, das ist ein Hype und das ist doch Magie. So, also Magie im negativen Sinne, so, ach, das wird sich nicht durchsetzen. Also das haben ja wirklich Leute gesagt, stellt euch das mal vor. alles, was wir machen, hat gerade was mit dem Internet zu tun. Also auch dieses Stichwort Cloud, das funktioniert, weil das Internet funktioniert. Und ich wusste nicht mal, dass es früher auch mehrere, ich sag mal, Fundamente gab. Wir benutzen ja HTTPS, wenn ich es richtig verstanden habe, für so Browser-Sachen. Gab früher noch ein paar andere Sachen, die sich einfach nicht durchgesetzt haben. Und für uns ist es jetzt die Selbstverständlichkeit, überhaupt einfach online zu gehen. Aber wir sagen jetzt auch nicht mehr, wir gehen ins Internet. Aber da musst du halt auch erstmal die Leute haben, die so weit nach vorne schauen können oder so krass davon überzeugt sind, dass Technologie nicht stagniert, sondern sich zwangsläufig weiterentwickeln muss und diesen Weg gehen. Und vielleicht ist er das ja. Also ich bin irgendwie so auf einer persönlichen Ebene jetzt nicht so ein übertriebener Fan von ihm, aber finde es schon sehr faszinierend, weil jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ja das Erste, was ich gedacht habe. Ich habe diesen Podcast gesehen und dachte mir so, ja, letztes Jahr sah das ja komplett bescheuert aus mit seinen Avataren und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, Hut ab. Und ich glaube nicht, dass wir auch nur ansatzweise fühlen können, was Lex Fridman da gefühlt hat. Denn jetzt kann mir jeder sagen, was er will, mit man will live lieber die Menschen treffen. Und ich fühle das. Ich bin zu 100% auf der Seite der Menschen, die sagen, live interactions are more important. Es ist so. Aber ich habe so ein Interview gesehen mit dem, boah, ich habe gerade keine Ahnung, wie der heißt, mit dem Schauspieler von John Wick. Keanu Reeves. Genau. Der war in einem Interview von Vogue GQ, irgendwie ging so in diese Richtung vom Stil und hat einfach gesagt, dass so seine, ob das jetzt seine Nichte war oder irgendein kleines Mädchen, mit dem er gesprochen hat, die meinte halt, dass es ihr total egal ist, ob eine Person, die gerade vor ihr sitzt, echt ist oder nicht. Also so auf einem sehr, ich weiß nicht, ob die eine Brille anhatte, irgendwas war da. Ich gebe das jetzt auch gerade nur sehr schwammig wieder. Ich wusste nicht, dass wir darüber reden werden, deswegen habe ich mich darauf nicht vorbereitet. Aber die meinte halt wirklich, es ist doch voll egal, ob die Person, die jetzt mit dir gerade interagiert, echt ist oder nicht, solange du diese Interaktion einfach führen kannst. Und das, ich weiß nicht, ob die das jetzt auf so einen Bot in einem Spiel bezogen hat oder halt so einem Real-Life, wie die Person dann halt in dem Moment aussieht. Aber ich glaube, es ist schon sehr krass, wenn deine Sinne dich so weit täuschen, dass wenn du so eine Brille auf hast, wir jetzt diesen Podcast auch im Metaverse machen, ich dir gegenüber sitze und einfach so, so krass das Gefühl habe, dass du gerade in real life vor mir sitzt, vielleicht kommen wir dann auch an einen Punkt, dass es uns fast schon egal sein wird oder dass es einfach so faszinierend ist. Ich will das gar nicht so hervorrufen, ich bin da eigentlich nicht die Person für, aber ich versuche mich einfach so in diesen kulturellen Wandel hineinzudenken, weil es kann ja auch nicht sein, dass wir so unglaublich viel Zeit auf Social Media verbringen, anstatt uns einfach irgendwie zu treffen, aber wir machen es trotzdem oder andere Sachen, das hat sich einfach ergeben und ich glaube, wir unterschätzen, was für eine Power das haben kann und jemand wie Mark Zuckerberg treibt sowas halt einfach voran. Jetzt kann man sagen, gut oder böse, aber ich bin eher immer pro Innovation oder einfach davon überzeugt, dass es eine sehr natürliche Art und Weise ist, wie sich Dinge weiterentwickeln, als dass Dinge einfach stehen bleiben. So, war jetzt auch sehr weit ausgeholt, aber irgendwie hat mir das voll zu denken gegeben, als ich das gesehen habe. Und ich weiß, mich hat einfach Henrik so richtig schockiert angerufen. Als er, ich habe ihm nämlich die ganze Zeit gesagt, guck dieses Interview, guck's dir unbedingt an. Er meinte, er hat 5 Minuten reingeguckt, dann hat er mich angerufen. Also Henrik ist mein Co-Founder, für alle, die es nicht wissen.
Shout out,
er meinte so, Vicky. Ja, ich meine so, Vicky, in was für einer Welt leben wir? Ich komme darauf gerade nicht klar. Was ist das? Oh nein, das ist alles so, wie können wir? Und hat halt so darauf plädiert, wie krass informiert wir sind. Also nicht nur wir, sondern auch du und auch all diejenigen, die sich für diese Themen interessiert. Weil 99% der Menschheit gar nicht mal einordnen können, was da gerade passiert. So die, meine ganzen Freunde, die halt nicht Tech-Native sind, die haben, kriegen das ja nicht mit. Für die wird das einfach irgendwann in den Alltag eingepflanzt und dann existiert es einfach und dann ist es da. Aber wir sind gerade noch so on the edge, dass wir so diesen Wandel und Shift, wir kriegen das ja gerade mit. Wir können immer noch gerade sagen, oh gut oder böse und darüber diskutieren und das einordnen. Aber es wird in irgendeiner Art und Weise so kommen. Und wahrscheinlich nicht so positiv, das alles, wie wir uns das irgendwie vorstellen. Aber es ist halt, also mich hat dieses Interview schon sehr gefesselt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war schon sehr, sehr krass.
Und du sprichst da auch ein unglaublich wichtiges Thema an, was ich tatsächlich auch vernachlässige. Und zwar, wir waren bis jetzt immer so die Generation, die auch, da ist also eben Gen Z, Millennial, die sind gerade so dazwischen. Da gibt es Studien zu, da gibt es Agenturen für. So sprichst du mit der neuen Generation. Das ist Social Media, das ist Creator Economy, das ist bla bla bla. Und das findet ja auch gerade jetzt statt. Und das, wir sind auch die Entscheidungsträger der nächsten Jahre. Aber mal zu gucken, was machen eigentlich die 5- bis 12-Jährigen heute und was ist für die normal? Und eben, wenn ich jetzt von dir höre, die interessiert es gar nicht mehr, ob die Person, die, mit der sie interagiert, echt ist oder nicht, weil ist halt eine Interaktion. Das sind ganz andere Wertgrundlagen, die hier potenziell entstehen und wo ich mir vorstellen kann, dass auch verschiedene Lager sich hervorkristallisieren wollen. Es wird sicher ein Movement geben von denen, die sagen, hey, so, wir müssen dem entfliehen, so, wir gehen zurück zu dem geerdeten Dasein, möglichst wenig digital, Gemüsegarten selbst anbauen, whatever, aber so ein bisschen diese Bewegung, glaube ich, auch gerade von denen, die auch nah dran sind, also zum Beispiel auch Leute wie wir, die sagen, hey, das ist mir zu viel, was bedeutet es überhaupt noch Mensch zu sein und überhaupt eine Kultur aufzubauen, dann wird es die geben, die sind einfach voll drin, egal, machen und halt die, wie du auch gesagt hast, die checken gar nicht, was gerade abgeht, aber die nutzen halt dann die Produkte, die den Konsumenten von den großen Companies vorgeführt werden. Und ich glaube, um das auch abzurunden, hast du auch die Vision schon unterschwellig platziert, die wir auch mit diesem Format verfolgen oder mitunter. Zumindest sehe ich das jetzt gerade auch so, wenn wir das jetzt abschließen. Und zwar diesen Wandel zu dokumentieren und zu navigieren und zu schauen, wie wir hier bestmöglich für die Menschen auch die richtigen Technologien vorantreiben und für uns nutzen, aber auch hinterfragen, was passiert und nicht alles einfach nur hinnehmen, weil es eine große Company gerade gelauncht hat. Und das natürlich auch für uns natürlich sehr stark im Business-Kontext, im B2B-Kontext auch viel, aber da kommen natürlich die ganzen Themen dazu, die uns alle betreffen. Und da wollen wir ein Sprachrohr sein, eine oder in diesem Fall mindestens zwei Perspektiven, die gemeinsam einmal die Woche sich hinsetzen und versuchen zu greifen, was passiert und wie man da möglichst geil auch die Welle reitet oder mit beeinflusst.
Ja, voll die gute Abrundung. Irgendwie, wir haben angefangen mit dem Thema und dann sind wir trotzdem nochmal kurz in unsere Deep Dives gegangen und im Endeffekt hat eigentlich jetzt gerade dieses gesamte letzte Gespräch der zumindest letzten 30 Minuten gezeigt, dass eigentlich genau das gerade die Themen sind, die viel brandaktueller sind und die wahrscheinlich auch irgendwo mehr Leute erreichen, weil du halt nicht über diese eine Technologie sprichst, sondern über etwas, was sich irgendwann im Alltag der Menschen auswirken könnte. Klar, vereinzelt mal kurz irgendwie nochmal so ein AI-Krypto-Beispiel, aber das ist gerade auch top of mind, das sehen wir halt einfach überall. Und auf unserer Seite ist es nach wie vor mindestens genauso interessant, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen, weil wir investieren, also jetzt mal wieder so aus Fund-Seite, in die Startups, die diese Produkte bauen, hoffentlich in dem Bereich, die irgendwann dann Teil unseres Alltags sein werden. Und das hat auch viel damit zu tun, wie die Leute, die jetzt, ich meine, Gen Z, die sind ja jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, wann ist Gen Z, 1997 fängt Gen Z an. Ey, die sind ja auch bald 30. So, das ist, Das ist doch krass eigentlich. Also was heißt bald? Dauert noch ein bisschen, aber ich bin 1996, ich bin so ein Jahr davon entfernt. Also ich würde mich da fast schon so mit reinzählen. Das sind die Leute, die am Ende das konsumieren werden, was jetzt gerade gebaut wird. Eher konsumieren werden. Deswegen ja.
100%. Und in dem Sinne würde ich auch sagen, lass uns hier gerne Wrap-up machen. An alle, die noch zuhören, appreciate y'all. Schreibt uns auf LinkedIn, gebt uns Feedback, was ihr gerade seht, was euch begeistert, was ihr euch wünscht von unserer Seite. Und ich würde sagen, wir können auf jeden Fall auch nochmal so eine Recap-Folge ins Auge fassen. Die kommen gut an. Wir sind jetzt im Q4, können wir nochmal reflektieren, was dieses Jahr lief.
Ja.
Das sind ja auch die beliebtesten Folgen. Und parallel dazu scheint es ja auch schon relativ klar hervorzukristallisieren, wo wir dann auch den Fokus in Zukunft drauf legen werden. In diesem Sinne, mein Name ist Marvin, der entspannte Gründer, der überpressten Kaffee trinkt und gefiltertes Wasser bei sich zu Hause lagert. Und mit mir heute dabei die Vikchik 030, aka Web3's Most Wanted LinkedIn Influencerin, aka Spiegel Bestseller in the Making, aka Speaker, aka VC Fund Partner, aka W3 Hub Co-Founder, aka Frankfurts Finest mit Nike Cappy, normalerweise heute nur mit den Apple AirPods oder Air Max oder so heißen sie.
Ja, ich glaube AirPods Max oder so, ja. Genau.
Das war's. Ist a Wrap. GG. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut.
Danke, danke.